Hier im Morgenmagazin, da soll es jetzt gehen um die Initiative Zero Covid. Wenn ich zurzeit an die Zukunft denke, dann bekomme ich so eine Art Zukunftsplatzangst, wie wenn die aktuelle Situation, die Sterbezahlen und die Einschränkungen nie aufhören würden. Wir befinden uns mitten in einer globalen Pandemie. Ein Ende ist schwer abzusehen. Die Prognosen, die verschieben sich ständig nach hinten. Lösungen und Wege aus der Pandemie, die werden gerade stark diskutiert. Seit etwas mehr als einer Woche gibt es in Deutschland die Zero-Covid-Initiative. Die Forderung, ein harter europaweiter Lockdown der Wirtschaft, bis die Ansteckungszahlen nahe Null sind. Also ein Lockdown, der eben auch die Wirtschaft umfasst, nicht nur das Privatleben. Das Ganze aber verbunden, und darauf kommt es an, mit solidarischen Maßnahmen, die das Ganze gesellschaftlich auffangen sollen. Die Krisenmaßnahmen sollen mit einer Umverteilung ermöglicht werden. Dazu sollen zum Beispiel Vermögenssteuern zum Einsatz kommen. Gegen diese Initiative, da regt sich Kritik, oder an der gibt's Kritik, nicht überraschend von wirtschaftsnaher Seite, aber auch von links wird diese Initiative kritisiert, und die Vorstellung von so einem Runterfahren der Gesellschaft, um die Pandemie zu beenden. Ich spreche jetzt mit Alex Dimirovic und mit Winfried Wolf. Die beiden sind Sozialwissenschaftler. Alex Dimirovic ist unter anderem Professor für Soziologie in Basel, und Winfried Wolf ist Politikwissenschaftler und Autor und Chefredakteur der linken Wirtschaftszeitung Luna Park 21, saß auch mal für die PDS im Bundestag. Beide sind im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC, und Winfried Wolf ist einer der Unterstützer und auch, so man kann sagen, eine Art Vordenker für diese deutsche Zero-Covid-Initiative. Und Alex Dimirovic hat auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung und auch in der Analyse und Kritik eine Kritik an dieser Initiative und an den Forderungen veröffentlicht. Beide sind im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC. Dort wurde die Frage von Zero Covid oder nicht schon diskutiert, wie man Artikeln zum Thema entnehmen kann. Ganz neu ist die Diskussion zwischen den beiden deshalb nicht. Vielleicht als erstes die Frage an Winfried Wolf: Warum braucht es so einen Lockdown, so einen harten jetzt?
Naja, wie schon richtig gesagt wurde, wir haben jetzt ein Dreivierteljahr ein Auf und Ab von halben Lockdown oder halb harten Lockdown, Lockerung, halben Lockdown, schärferen Lockdown und so weiter. Die Perspektive schiebt sich immer weiter hinaus. Die Zahl der Toten nimmt von Monat zu Monat zu. Wir haben jetzt in diesem heutigen Tag 53.407 Corona-Tote. Das ist mehr als das 18-fache der jährlichen Straßenverkehrstoten. Wir hatten allein im Januar bisher 22 Corona-Tote, das ist so viel wie zwischen März letzten Jahres bis 10. Dezember letzten Jahres. Und dann kommt dazu, dass die neuen Mutanten aus Niederlande, aus Großbritannien, aus Irland und Brasilien uns drohen, sodass die Zahl nochmal steigen kann, auch wenn sie momentan leicht rückläufig sind. Vor diesem Hintergrund schlagen wir nicht vor einen harten Lockdown allgemein, sondern wir schlagen vor, das zu machen, was Neuseeland, was Australien, was Vietnam, was Japan und andere Länder erfolgreich gemacht haben, nämlich einen kurzen, harten Lockdown, der die gesamte Ökonomie, die gesamte Gesellschaft erfasst, um dann wieder ganz normal auf die Straße gehen zu können, in Kneipen gehen zu können, feiern zu können, Weihnachten, Ostern feiern zu können und so weiter. Das ist die zentrale Botschaft, die wir haben. Wir belegen dies mit konkreten Daten von diesen anderen Ländern, wo das konkret gelungen ist.
Das klingt in seiner Konsequenz erstmal nicht schlecht. Infektionszahlen so weit runter, dass wir zu einem normalen Leben zurückkehren können. Da die Frage an Alex Dimirovic: Warum geht das in Ihren Augen nicht auf?
Naja, also vielleicht nur kurz zur Vorstellung. Ich bin nicht Professor an der Universität Basel. Das ist zu missverständlich, ja. Also ich habe ja argumentiert, dass ein kurzer, harter Lockdown der ganzen Wirtschaft ja selbst im Aufruf eingeschränkt wird mit Formulierungen wie Eindämmung. Es braucht ja eine Grundversorgung, es braucht vielfache Tätigkeiten, also zum Beispiel die Medien, die Notbetreuung, die Versorgung in den Krankenhäusern, in den Alten- und Pflegeheimen, die Lebensmittelversorgung, dafür den Transport, die Herstellung und so weiter. Das heißt, ein guter Teil der, wenn man so will, gebrauchswertorientierten Aktivitäten sind ja weiterhin nötig. Und das heißt, die Erwartung, dass man alles auf Null dadurch reduzieren kann, dass man einen kurzen, harten Lockdown macht, der scheint mir einfach nicht so realistisch und wird ja auch im Aufruf selbst dann wiederum zurückgenommen. Wobei ich sagen muss, an der Dramatik der Situation, da will ich gar nicht rechten, das sehe ich gar nicht anders als Winfried. Ja, also das sind dramatische Entwicklungen, in denen wir drin sind. Ich meine, der Aufruf hatte ein Momentum, als die Bundesregierung in der vorletzten Woche anfing, die Medien damit anfingen, sozusagen selber zu nochmal verschärften Maßnahmen greifen zu wollen. Das wurde ja dann teilweise auch umgesetzt, war sozusagen da reinzugehen und zu sagen, wir brauchen in einer gewissen Weise auch wirklich nur die Regierung sozusagen da zu toppen. Das ist dann auch eine eigene Sache. Und natürlich, also ich habe das mit anderen Kollegen in der Luxemburg-Stiftung im Frühsommer schon gefordert, dass wir auch sozusagen das ausdehnen auf andere Arbeitswirtschaftsbereiche. Also das scheint mir alles ganz vernünftig. Nur die Frage ist eben, verspricht man nicht zu viel? Und ich denke, da verspricht man zu viel.
Eine Kritik an der Initiative ist, dass sie zumindest einen Teil von der Klassen- oder Milieu- oder Ungleichheitsfrage außen vor lässt. So ein Lockdown, der trifft unterschiedliche Gesellschaftsschichten unterschiedlich stark. Und die Frage, was so ein harter Lockdown eigentlich für die Bevölkerung bedeutet, finde ich da wichtig. Da würde ich an Winfried Wolf fragen. Im Aufruf Zero Covid, da heißt es, dass niemand zurückgelassen werden soll. Wie schätzen Sie so überhaupt die sozialen Folgen von so einem harten Lockdown ein, gerade für Menschen, die über wenig Geld verfügen?
Naja, ich würde umgekehrt sagen, dass momentan durch diesen langen Auf und Ab die Menschen ungleich getroffen sind, also nicht die Bevölkerung allgemein, der Reiche oder der Wohlhabende oder der Besserverdienende, der kann sich in sein Homeoffice, in sein Gärtchen zurückziehen, die ganz Reichen auf ihre Yachten auf einzelne Inseln. Aber es trifft natürlich nicht nur in Bezug auf die sozialen Folgen, die Kollateralscheiden, die eher einkommensschwachen und die Prekären und die Obdachlosen und die Hartz-IV-Empfänger. Das trifft ja auch die Toten so. Ja, man kann belegen, dass es primär die Einkommensschwächeren sind, die getroffen werden. Auch die Menschen in den Altenheimen, die da leben, sind nicht die Reichen, die leben nicht in den Altenheimen, sondern sind primär Mittelschichtsleute oder ärmere Mittelschichtsleute, die in diesen schlecht umsorgten Altenheimen mehrheitlich sterben. Und wir sagen umgekehrt, dass wir an einem kurzen, solidarischen Shutdown, der die gesamte Gesellschaft umschließt, erreichen können. Ich sage nicht null, obwohl die Kampagne politisch sagt Zero Covid, nahe null zu kommen, um dann das Infektionsgeschehen konkret identifizieren zu können, verfolgen zu können, isolieren zu können und damit für die große Mehrheit der Menschen, das heißt gerade auch für die Einkommensschwachen, zu ermöglichen, dass sie relativ normal wieder leben können. Und da gehört natürlich dazu, dass sie natürlich unter einen solidarischen Schutzschirm gestellt werden müssen. Wenn man überlegt, dass die Lufthansa und dass allein TUI zusammen 16 Milliarden Euro bekamen, damit kann man ein Dreivierteljahr das gesamte Gastgewerbe, das gesamte Hotelgewerbe mit 2,2 Millionen Beschäftigten aushalten. Das heißt, für 180.000 Menschen bei Lufthansa und TUI werden Beträge bezahlt, wo man 2,2 Millionen Menschen aushalten könnte. Und das gilt natürlich erst recht für insgesamt 700 Milliarden Euro, die bisher ausgegeben worden sind, wo man natürlich insgesamt sagen kann, das Gehalt muss zu 100% oder 90% oder 95% weiter bezahlt werden, um dann nach 4-6 Wochen in der Lage zu sein, wirklich ein relativ normales Leben wieder führen zu können. Die Zahl Null nochmal, das ist ja normal. Wir sagen auch, man muss eine Null-Fossilindustrie erreichen. Wir sagen auch in Schweden, man muss Null für Straßenverkehrstote erreichen als politisches Ziel. Dass wir nicht ganz daran kommen, ist eine andere Frage.
Auf diese Frage, wie das da auch so ein sozialer Ausgleich erreicht werden kann, würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen. Herr Dimirovic, in Ihrer Kritik an der Initiative, da stand unter anderem oder war zu lesen, dass ein harter Lockdown nur mit autoritären Maßnahmen, nur politisch zeitlich durchgesetzt werden könnte. Ich denke da an zwei Aspekte. Hier in Deutschland ist relevanter sicher ein großer Prozentsatz an Menschen, die den Lockdown ablehnen, weil sie die Gefahr von Corona grundsätzlich leugnen, also so die Ecke querdenken. Ich denke aber auch an Italien, wo im letzten Herbst, wo es da Proteste und Krawalle gegeben hat, vor allem von Menschen, die eher arm waren und die sich gegen diesen Lockdown gewehrt haben, der da doch also größer war als hier und mehr Gesellschaftsbereiche, auch die Wirtschaft betroffen hat. Was wären denn die Voraussetzungen, um ja einen größeren Lockdown, der auch die Wirtschaft umfasst, der einschneidender ist, ohne autoritäre Maßnahmen durchführen zu können? Und warum scheitert sowas vielleicht unter den gegenwärtigen Bedingungen?
Naja, Sie wollen mir jetzt eine Antwort auf eine Frage, die ich ja so nicht stellen würde. Ich würde ja so einen Lockdown jetzt deswegen nicht befürworten oder ich halte es sozusagen für eine etwas schräge Formulierung, weil ich eben glaube, dass man sich darauf einstellen muss, dass ein gewisser Anteil der Bevölkerung sich daran nicht beteiligen wird und dass es eben auch, eben weil ja auch viele Menschen weiterhin in der Arbeit sein müssen. Also ich meine, da sehe ich irgendwie noch nicht so die Antwort, ja. Und dann wird es Leute geben, die eben an dem Punkt sagen werden, warum muss ich eigentlich meinen Laden zumachen? Aber Aldi und Lidl und Amazon und die Logistikarbeiter, ja, die Lebensmittelausfahrer und so weiter, die dürfen. Und das sind ja enorme Verzerrungen da drin. Und dann kann man natürlich sagen, klar, das kann man ausgleichen durch einen solidarischen Schutzschirm, das teile ich. Aber dann muss man auch in diesem Prozess genauso mit diskutieren, dass man wirklich drastische Einschnitte bei den Gewinnen dieser großen Unternehmen machen muss. Also das heißt, also das gehört ja dann dazu, weil es geht ja, das Wertgesetz ist unter kapitalistischen Bedingungen ja auch in der Pandemie nicht ausgesetzt. Also muss man auch diesen Konflikt führen. Und wie man alle diese Leute überzeugt, da mitzumachen, das ist, glaube ich, also kann man sagen, okay, das ist ja, das meine ich auch mit Momentum, der Aufruf kam ja zu einem Zeitpunkt, wo auch deutlich wird, es sind nicht nur die Querdenker, die sich öffentlich äußern, sondern es gibt eben, wie ja auch in vielen Meinungsumfragen seit Monaten belegt, einen Teil, und zwar einen sehr erheblichen, größeren Teil der Bevölkerung, der ja bereit ist, sozusagen Einschränkungen, auch drastische Einschränkungen zu akzeptieren. Und dann stellen sich natürlich genau die Fragen, welche Maßnahmen müssen ergriffen werden. Und darauf bezieht sich das, dass der Aufruf dazu nichts sagt. Ja, und das berührt ja noch weitergehende Fragen, dass man sich auch Gedanken machen muss bei all denen, die jetzt in diesen Bereichen arbeiten, wenn die sagen würden, ja, ihr sagt solidarisch, bleiben wir alle zu Hause. Wir bleiben auch zu Hause. Wir gehen nicht mehr in das Altenheim. Wir gehen nicht mehr ins Krankenhaus. Wir gehen nicht mehr in die Lebensmittelherstellung. Dann was geschieht denn dann? Also das heißt, man muss sozusagen diese Prozesse wirklich öffentlich diskutieren und sagen, ja, diese Arbeiten in den verschiedenen Bereichen müssen auch getan werden. Und da schließt es, also wir haben das jetzt in der Notversorgung von Kindern, dass sich die Kita-Mitarbeiterinnen fragen, warum muss ich das eigentlich tun? Die Eltern geben ihre Kinder ab, ich bin hochgefährdet mit den Infektionen und wer kümmert sich um mich? Und da, verstehen Sie, da entsteht ja sehr viel Unmut und das kann man nicht einfach durch sozusagen ein bisschen laute Parolen, wir machen jetzt null Covid, also zero Covid, damit als gelöst betrachten.
Das ist auf jeden Fall eine relevante Frage bei der Frage, wie kann so ein Lockdown aussehen? Den Weg von so einem harten Lockdown, wie ihn eben Australien, Neuseeland und Vietnam zum Beispiel gegangen sind, den Weg halte ich für nicht so unrealistisch, dass sowas auch hier passiert, dass die Politik diese Forderung aufgreift. Aber diese Forderung
tut sie ja real.
Tut sie real und dass das auch ausgeweitet werden kann. Aber das, was den Kern ausmacht, dieser Zero-Covid-Initiative, Initiative, nämlich dass es einen solidarischen Ausgleich gibt, dass, wie es im Aufruf heißt, niemand zurückgelassen wird. Dass sowas umgesetzt wird, ist angesichts der gesellschaftlichen Verhältnisse eher zweifelhaft. An Winfried Wolf da die Frage, so was wären denn die Voraussetzungen, dass so ein Lockdown von der Gesellschaft wirklich solidarisch getragen wird und dann vielleicht auch diese Widersprüche, die Alex Demirovic da gerade so benannt hat, verhandelt werden können, aber auch dann tatsächlich mit Solidarität und ja, Geld letztendlich begegnet wird.
Naja, zunächst mal ist schon gesagt worden, Alex Demirovic, dass wir momentan ein Momentum hatten, vor 10 Tagen ungefähr, als der Aufruf lanciert wurde. Es sind heute, glaube ich, 86.300 Unterschriften da. Das ist 10-fache dessen, was ich erwartet hätte vor einer Woche. Das ist immer noch wenig, aber wir werden sicherlich in der Woche über 100.000 kommen. Und dann ist die Frage, ob es einen neuen Schub geben wird. Wir werden eine Massenzeitung produzieren und wir werden in die Öffentlichkeit viel stärker reingehen. Das heißt, man kann sich einschätzen, es ist einfach ein Weckruf, was zu machen. Es ist klar, dass so es nicht weitergehen kann, dass so ist das ganze Jahr noch. Die Herdenimmunität wird frühestens im Oktober erreicht worden sein. Bis dahin haben wir ungefähr 90.000 Corona-Tote mehr. Das heißt, das ist ein Versuch, sowas zu machen. Und nochmal, die Dynamik, Niederlande jetzt inzwischen schon, Portugal ganz extrem, Irland und Großbritannien habe ich genannt, ist unheimlich stark. Wenn man heute noch hört, dass der Impfstoff von AstraZeneca gar nicht wirkt bei Alten oder bei 10% nur Wirkung hat bei den alten Menschen, dann kann die Sache nochmal bedeutend komplizierter werden. Natürlich sind Widersprüche da, das ist ja logisch, das ist ja, wir sind keine perfekten Leute. Wir haben einen Vorschlag gemacht, den Vorschlag gibt es auch in Großbritannien, in Irland und in Frankreich inzwischen, sowas zu machen. Wir sagen bewusst nicht Deutschland, wir wollen uns nicht abkapseln, wir sagen Europa, natürlich kann man auch sagen weltweit, aber das ist etwas unrealistisch. Aber wenn man den Vergleich ist, dass Australien mit 40 Millionen Menschen das Gleiche macht und sagt, das ganze Jahr über wird es keine Reisen ins Ausland geben, keine Reisen vom Ausland werden reinkommen können, keine Touristen außer 14 Tage Quarantäne und das macht mit 70% Unterstützung der Bevölkerung, dann kann es natürlich Europa oder könnte das Europa, also Westeuropa plus Schweiz plus Norwegen plus Großbritannien natürlich auch machen. Ob das stattfindet, kann ich nicht sagen. Aber dass es natürlich eine andere Perspektive ist und eine reale Perspektive, die nochmal relativ abgesichert ist. Wenn ich jetzt vergleiche, sagen wir Südkorea, Italien, zwei gleich große Länder, gleiches Bruttoinlandprodukt pro Kopf. Eine völlig krasse unterschiedliche Zahl der Toten, die es in den Ländern gibt. In Südkorea 1,8 Tote auf 100.000 Einwohner und bei uns ungefähr 40 Tote auf 100 Einwohner und in Italien inzwischen 123 Tote auf 100.000 Einwohner. Dann sieht man, wie krass die Unterschiede sind, obwohl die Länder absolut vergleichbar sind. Und nochmal, wir haben heute eine Bevölkerung, die trotz dem Zickzack, dem katastrophalen Zickzack, den die Merkel-Regierung macht, immer noch mit 2/3 der Bevölkerung sagt, ja, wir finden im Prinzip die Maßnahmen richtig, die aber allmählich natürlich die Unterstützung zurückgehen wird. Trotzdem glaube ich, dass so eine Perspektive eine ganz andere Möglichkeit hätte, die Leute zu gewinnen. Wir haben in der heutigen Zeit online einen Artikel von einer Frau, einer Deutschen, die in Neuseeland lebt und die beschreibt, wie in Neuseeland erreicht wurde, wie die Ministerpräsidentin Ardern gesagt hat, wir sind ein Sportsteam von 5,1 Millionen Einwohnern und wir wollen das Ziel erreichen, Zero Covid in Neuseeland zu erreichen, hat sie vor einem Jahr, dreiviertel Jahr gesagt und wir haben das erreicht.
Also diese, also da gibt es einmal diese Seite von so einer Notwendigkeit, auch die aus der pandemischen Situation da erwächst. Das Interessante an dem Zero-Covid-Aufruf, fand ich, war diese Frage, die auch gestellt wird, wer zahlt für die Krise, wie kann die Last der Krise geteilt werden? Eine Frage, die da auch aufgeworfen wurde, auch von Alex Demirovic, ist die Frage und auch im Aufruf aufgeworfen wird, nämlich schützt der Staat da jetzt eigentlich Kapitalinteressen, wenn die Wirtschaft nicht runtergefahren wird, oder schützt er die notwendige Versorgung der Gesellschaft mit Gütern? Und das führt für mich weiter zu der Frage, wie der gesellschaftliche Reichtum, der ja da ist, in einem ziemlich großen Ausmaß, wer da in der Krise eigentlich auf den zugreifen kann und ob die Krise da vielleicht auch so was wie ja, die Besitzverhältnisse oder die Grenzen der Besitzverhältnisse dann nochmal aufzeigt. Und da wäre für mich die Frage, also wie kann da vielleicht auch so eine Eigentumsfrage, so ein Zugang zu gesellschaftlichem Reichtum, wie kann die da jetzt gestellt werden und wer kann die stellen, so um diesen Lockdown, um die Last der Krise da aufzufangen?
Ja, man kann allgemein antworten und sagen, wir haben 2,4 Millionen Millionäre in diesem Land. Wenn die nur 3 Jahre lang auf die Zunahme ihres Milliardenvermögens verzichten würde, hätten wir ungefähr 600 bis 1000 Milliarden Euro im Jahr mehr, also 1 Billion mehr, und könnten alle Schutzschirme bezahlen, nur auf die Zunahme. Ich sage nicht davon, dass sie weniger haben sollten. Ja, nur die Verzinsung von 5 bis 7% weggenommen macht ungefähr 500 bis 800 Milliarden Euro im Jahr mehr aus. Oder ganz konkret, Eingriff. Es kann doch nicht sein, dass die Pharmakonzerne jetzt sagen, wir liefern weiter nach Großbritannien und Israel unsere Impfstoffe, aber nicht nach Europäischen Union, weil die Israelis 3-mal mehr bezahlen. Ich würde sagen, die Fabriken müssen besetzt werden. Es muss eine Aufgabe der Europäischen Union sein, in diesen pharmazeutischen Fabriken mit den Fachleuten dort die Impfstoffe rational zu verteilen und die Produktion um das 10-fache hochzufahren. Das wird natürlich nicht gemacht, weil knappe Impfstoffe heißen höhere Preise. So ganz banale Dinge, die heute im Grunde allgemeingut von Attacken sind, die man im Grunde konkretisieren müsste.
Und dann vielleicht noch abschließend, denn die Zeit drückt, an Alex Dimirovic die Frage auch, wer kann da oder wie kann da vielleicht die Eigentumsfrage gestellt werden? Was wäre dafür notwendig?
Naja, also die kann man ja so stellen, genau wie Sie sie aufwerfen. Also wer verfügt über die Produktionsfunktion, also wer sind die Eigentümer, an wen gehen die Gewinne, das ist ja jetzt auch schon thematisiert. Die Sache ist natürlich dadurch kompliziert, weil es ja charakteristisch ist für Kapitaleigentum, dass sozusagen konkrete stoffliche Seite und Verwertungsseite ja nicht immer so ganz genau zu trennen sind. Ja, also das heißt, man kann bestimmte Prozesse, muss man dann eben tatsächlich, so wie Winfried sagt, ja, dann eben durch Besetzung. Aber die Frage ist, kann man jetzt solche Betriebe besetzen? Wird dadurch tatsächlich mehr Impfstoff zur Verfügung gestellt werden können? Ja, oder schafft man zum Beispiel jetzt eben genossenschaftliche oder mit öffentlichen Infrastrukturen eigene Impfstoffproduktion, also wofür ich und andere argumentiert haben, dass man sagt, wir verlassen uns nicht auf kapitalgesteuerte Impfstoffentwicklung, zumal da ja sowieso auch schon in die Entwicklung sehr viel öffentliches Geld eingeflossen ist. Nur vielleicht nochmal zur Erinnerung, das heißt jetzt kurzer, harter Lockdown, worüber wir reden, sind Maßnahmen, die ja wirklich sehr viel Zeit brauchen. Also ich meine, das wird ja auch in den Medien ständig bis zum Exzess diskutiert. Die Gesundheitsämter sind nicht ausgestattet, die arbeiten mit Fax und Telefon, die Digitalisierung, die digitale Infrastruktur ist nicht vorhanden. Also das, worüber wir in der Linken jetzt seit dem April und Mai endlos diskutiert haben, nämlich Maßnahmen zu ergreifen, dafür Vorsorge zu treffen, das politische Personal abzulösen, wie Jens Spahn, der in jeder Runde von neuem falsche Tatsachen behauptet, das sind ja alles erforderliche Maßnahmen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach ein ganzer Maßnahmenkatalog, der zur Diskussion steht. Und die Verkürzung, alles auf einen Lockdown zu setzen, der seinen Charme dadurch zu gewinnen scheint, dass er sagt, und gegen den Profit, das ist so kurzatmig und entspricht überhaupt nicht der Problemlage aus meiner Sicht, in der wir uns befinden.